1869 wird Paul Schulze Naumburg geboren, auch in Almrich bei Naumburg. Wie würden Sie denn seine Biografie umreißen?
Ja, es ist eigentlich ganz interessant, weil er zu solchen Persönlichkeiten gehört, wie man so einige auch so um die Jahrhundertwende hat, die jetzt nicht eindeutig einer Berufsgruppe zuzuordnen sind. Und Schulze Naumburg, der eigentlich eben Paul Schulze hieß, er hat sich erst später aus Heimatverbundenheit diesen Zusatz Naumburg dann selber gegeben, der war eigentlich Maler, hat Malerei studiert in Karlsruhe und hat da dann mal 2 Semester Architektur gehört. Hat aber nicht wirklich Architektur studiert und hat sich da so in verschiedenen Bereichen umgetrieben. Und als er dann zurück in seine Heimat kam, wollte er sich eigentlich da als Maler niederlassen und hat sich selber dieses wahnsinnig tolle Grundstück gekauft auf diesem Felssporn, da wo die Saale so eine Schleife macht. Das kennen ja wahrscheinlich ganz viele, die mit der Bahn da schon lang gefahren sind oder eben untenrum mit dem Kanu unterwegs waren. Da kann man das immer sehen, wie das da oben auf dem Felssporn so ganz toll tont. Und das hat er sich selber gebaut und während er das gebaut und eingerichtet hat, hat er sich überlegt, dass er das eigentlich professionell machen könnte. Und so ist er dann eigentlich autodidaktisch Architekt geworden.
Wie beschreibt man denn den Stil, in dem Paul Schulze Naumburg gestaltet?
Was irgendwie ganz wichtig ist für seine Figur, was man irgendwie auch wissen muss, ist diese, ja, so eine deutliche Kritik am Historismus, der vorherrschte in der Zeit, in der er sich bewegte und lebte, so um 1900, das war ja die Hochphase auch des Wilhelminismus und dieser großen Mietskasernen, die überall gestaltet sind, dieser ganze Dekorreichtum, und da hat er sich eben deutlich dagegen gewandt. Er war also mit ein Vertreter auch der sogenannten Heimatschutzbewegung, die er auch mit gegründet hat, weil er die Sorge sah, die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Landschaft. Und das ist irgendwie auch ein Punkt, der ihn als positive Figur auszeichnet, dass er diese Idee einer Kulturlandschaft doch deutlich mitgeprägt hat, weil er eben als Publizist sehr stark tätig war. So ab 1901 hat er dann in den folgenden Jahren so ein neunbändiges Werk rausgegeben, das heißt Kulturarbeiten, und hat da irgendwie zu verschiedenen Themen, unter anderem eben die Gestaltung der Landschaft durch den Menschen, sich dazu geäußert. Und das ist sozusagen, um 1900 ist er eine allgemein anerkannte positive Figur, und das ändert sich dann immer weiter mehr. Also der hat ja die Landhäuser, die der gebaut hat, und dann das bekannteste ist ja Schloss Sizilienhof dann später in Babelsberg. Also der hat Landhäuser gebaut in einem Stil, der sich orientierte an der Phase um 1800. Also er hat ja selber gesagt, mit dem Tod von Goethe, da ist sozusagen die gute Phase der Architektur vorbei. Danach geht es quasi nur noch bergab und wird aufgeblasen historistisch, und davon müssen wir weg, zurück zu diesen Urwerten der deutschen Architektur. Und daran hören Sie schon, in welche Richtung das dann kippen kann.
Ganz klar ist da also auch sowas wie eine Blut- und Boden-Ideologie angelegt, eben was stark Reaktionäres gegen die Moderne, gegen die Industrialisierung. Ganz bekannt, und es wird immer wieder zitiert, ist, dass Adolf Hitler, Goebbels, Heinrich Himmler alle in Saaleck zu Besuch waren. Wenn wir ein bisschen zuvor darauf gucken, in welchen Netzwerken hat sich Paul Schulze Naumburg denn bewegt, was war auch dann Saaleck für ein Mittelpunkt von verschiedenen Kreisen in der Weimarer Republik?
Naja, eigentlich muss man das ja, also gerade weil Schulze Naumburg hat ja selber immer auch von der Kulturlandschaft gesprochen und hat dezidiert auch die eigene so rund um Naumburg gemeint. Und das ist wirklich total interessant, was in der Zeit so rund um zwischen Naumburg und Bad Kösen, sagen wir mal, was da sozusagen los war, salopp formuliert. Da waren ja unglaublich verschiedene, total interessante Persönlichkeiten. Also Nietzsche davon ist ja sicherlich noch die bekannteste, aber da waren eben auch etliche andere Künstler, die in Kösen immer zur Kur waren, Käthe Kruse zum Beispiel auch, und verschiedene Maler, Menzel und Liebermann und so, von denen jetzt allen Gemälde, die da aus ihren Kurzeiten in Kösen stammen. Das ist so die eine Richtung, und auch so seltsame Lebensreformer, also manche auch gar nicht seltsam, aber andere wiederum ein bisschen schräg, wie dieser Muck Lamberti zum Beispiel. Und dann gibt es aber noch diese andere Seite, und das sind die, was Sie selber schon mit Burschenschaften angesprochen haben, das sind die Studentenverbindungen, Der älteste Dachverband, der hat sich auch in Kösen gegründet, 1848 bereits. Und die haben sich immer alljährlich auf der Rudelsburg getroffen, haben da auch etliche Denkmäler rundum da oben im Wald errichtet und waren, sind dann allerdings ja später auch von den Nazis verboten worden. Aber trotzdem hat man da so dieses Deutsch-Nationale, was halbwegs stark ausgeprägt ist, am gleichen Ort, genauso parallel zu diesen lebensreformerischen Tendenzen. Insofern ist es wirklich eine ganz vielschichtige Kulturlandschaft, die wir da in Saaleck haben. Und Schulze Naumburg, der war durchaus eben mit, also sein Vater war mit Nietzsche bekannt, fast befreundet und auch mit dem, auch Mitarbeiter von Nietzsche war Schulze Naumburg auch befreundet und hat mit ihm ja auch die Saalecker Werkstätten dann am Anfang gegründet. Der Kögel, der ist dann aber bald gestorben. Also ja, das ist so eine Figur, die irgendwie immer so dazwischen ist und er war auch von den Nazis nicht immer ganz wohl gelitten. Also als Architekt zum Beispiel hat er keine große Rolle im Dritten Reich gespielt.
Darauf wollen wir vielleicht ein bisschen später noch schauen. Erstmal in der Chronologie noch ein bisschen weiter vorne ist Paul Schulze Naumburg 1907 auch einer der Mitbegründer des Werkbundes. Und auch in dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, klingt ja an, dass es da wichtige Zirkel gab von Künstlerinnen und Künstlern, aber eben auch anderen Protagonisten, Denkern, die sich verbunden haben und die auch eine reaktionäre Kultur wollten. Wenn wir heute auf diese Jahrhundertwende und die 20er Jahre und so weiter blicken, ist es, glaube ich, eher immer stark die Idee einer progressiven Moderne. Inwiefern muss man dieses Bild denn korrigieren, wenn man sich anguckt, dass Paul Schulze Naumburg eben auch den Werkbund mitbegründet?
Naja, dass es halt nicht immer so nur schwarz und weiß gibt, sondern viele Grautöne. Und also das ist, denke ich, das eine, was man irgendwie immer sehen muss. Und es gibt ja etliche Architekten, die so in dieser Zwischenphase stecken. Auch Peter Behrens hat Züge sozusagen die architektonisch nicht immer nur in Richtung einer klassischen Moderne, die sich dann rausbildet, gehen. Oder Heinrich Tessenow zum Beispiel. Das sind alles Leute, die zusammen in diesem Werkbund gearbeitet haben, denen es erstmal darum ging, gute Produkte zu schaffen, die gut designt sind und sich ja auch wieder mehr dem Handwerk annähern, dann aber gleichzeitig auch für die Massenproduktion geeignet sind. Und so in diesem Wiederaufleben des Handwerks, da treffen die sich alle und das ist in der Zeit wirklich eine moderne Tendenz. Und so war es am Anfang im Bauhaus ja auch. Es war ja Kunst und Handwerk eine neue Einheit. Und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, dass das mit der Industrialisierung, mit dem Handwerk nur so bedingt geht. Und dann gehen die einen in die Richtung, okay, Kunst und Technik, lass uns sozusagen die Industrialisierung gut mittragen und die anderen gehen in die andere Richtung und werden eher so handwerklich. Und da kann es dann sein, muss nicht, aber Schulze Naumburg zum Beispiel, bei dem ist das dann halt persönlich ideologisch total gekippt. Und er ist ja wirklich dann auch ein Vorreiter auch der Rassenideologie. Und das unterscheidet ihn auch von allen anderen konservativen Architekten, die ich jetzt genannt habe. Also Schulze Naumburg, der ist wirklich straighter Nazi gewesen, ist unglaublich früh schon eingetreten auch in die NSDAP und hat sich, wie gesagt, dann auch sehr gerne mit Nazis in Saaleck getroffen.
Und er hat eben viel publiziert auch, also nicht nur gebaut, entworfen, sondern viele Schriften veröffentlicht. Was ist denn über diese Publikationen zu sagen?
Wie gesagt, die Kulturarbeiten, die sind hochgeschätzt gewesen, haben ihn auch wahnsinnig bekannt gemacht und er arbeitet da eigentlich mit so einem typischen Stilmittel, was auch immer wieder benutzt wird, nämlich mit einem positiven und negativen Beispiel, so zwei Fotos nebeneinander, wo er dann ganz plakativ erklärt, was ist gut und was ist schlecht. Und er macht das eben auch genauso, dass er nicht sagt, so wie heute der Architekturhistoriker immer die Sachen versucht wertfrei zu beurteilen, ist er ist meinungsbildend. Und das macht er dann in dem Werk Kunst und Rasse, was hört man ja schon, worum es dabei geht, macht er das eben ganz genauso. Und deshalb meinte ich, er ist auch so ein Vordenker der nationalsozialistischen Ideologie, weil er da eben die Bilder von expressionistischen Künstlern parallel setzt mit Bildern, Fotos von behinderten Menschen. und da die Parallelen zeigt in der sozusagen die Porträtdarstellung und wie Menschen mit Trisomie 21 zum Beispiel ausschauen, und er sozusagen das in Verbindung setzt und damit eigentlich diese entartete Kunst und befüttert vorneweg. Also so, das ist dieses Stilmittel immer dieser Parallelbilder, das ist auch Schulze Naumburg. Und dann später geht es dann immer um das deutsche Haus in der Lehre, und aber eben bei ihm vor allen Dingen auch in der Publizistik. Dann, wie sieht das deutsche Haus aus, und das muss ein Gesicht haben und das muss so aussehen wie Goethes Gartenhaus, mehr oder weniger jetzt mal runtergebrochen.
Sie haben es schon angesprochen, in Kunst und Rasse, seinem Werk, koppelt er ja Rassismus, Antisemitismus, die Idee einer Volksgemeinschaft mit Ästhetik und Gestaltung. Und ich würde gerne noch mal genauer nachfragen, wie passiert denn diese ideologische Kopplung?
Das muss man wahrscheinlich doch dann eher einen Psychologen fragen, wie sowas passiert. Was man merken kann, wenn man so sich mit seinen Schriften etwas intensiver auseinandersetzt, wozu es ja auch Forschungsprojekte gab und auch noch gibt, ist, dass das dieses Völkische und was ist das Deutsche und diese Fragen, die sind von jeher sozusagen bei Schulze Naumburg immer angelegt, und dass er dann das irgendwann damit koppelt, das auch auf die Menschen an sich zu beziehen, und das, ja, das, aber genau kann ich diese Frage jetzt leider nicht so eloquent beantworten, wie das in Schulze Naumburg selber passiert.
Dahingehend sollte meine Frage gar nicht zielen, sondern eher eben auf die Argumentation, also auf die Verschränkung von Rassismus, Antisemitismus und Gestaltung in seinen Schriften. Jetzt nicht, wie kommt er persönlich dazu?
Ja, dann in der Richtung würde ich es wirklich irgendwie das auf diese Rasse eben beziehen, dass er auch an dieser Kritik am Historismus, was ja ein wirklich ein internationaler Stil war, und das war ihm natürlich irgendwie auch bewusst, dass das eine Strömung ist, die gerade nicht nur in Deutschland stattfindet, und er hatte eben die Angst, dass Deutschland dadurch seine Heimat, seine Identität verliert. So kann man es vielleicht sagen. Und deshalb dann sagt, okay, wir müssen deutsche Werte mal festmachen. Worin liegen die? Die sind in einer bestimmten Dachneigung zum Beispiel. Und das Flachdach, das hat mit Deutschland nichts zu tun. Und ganz interessant ist ja eben auch, dass er mit anderen Architekten dann zusammen diesen Block gegründet hat. Das waren erstmal Architekten hauptsächlich aus Stuttgart, von dieser Stuttgarter Schule. Da gehörten unterschiedliche Architekten dann auch dazu. Schmidt-Henner zum Beispiel, unter anderem Paul Bonatz, und die sich gewandt haben gegen das, was gerade parallel in der klassischen modernen Bewegung passiert, durch den sogenannten Ring. Das war also hier um die Weißenhofsiedlung in Stuttgart, also so eine Ausstellung der klassischen Moderne, so ein Schaulaufen von verschiedenen Architekten. Und da hat er das immer gleichgesetzt mit seinen Kollegen und das beschrieben als ein Araberdorf. So die weiße Moderne mit den Flachdächern. Und das klingt ja da schon der Antisemitismus auch ganz deutlich durch.
Welche konkrete Rolle hatte denn Paul Schulze Naumburg dann in der NS-Kulturpolitik?
Also erstmal ist er, weil er eben gut bekannt war, da lokal sehr gut vernetzt, 1930 dann nach Weimar gegangen. Dort, also in Thüringen, war ja 1930 die erste Landesregierung mit NSDAP-Beteiligung, die man so in Deutschland fassen kann. Und da hat dann der Thüringer Staatsminister für Inneres und Volksbildung, der Wilhelm Frick, der hat Schulze Naumburg dann zum Direktor der Weimarer Kunsthochschule gemacht. Und also man kann jetzt nicht sagen, Schulze Naumburg hätte das Bauhaus aus Weimar vertrieben, weil da gab es die ja schon dort schon lange, lange nicht mehr. Aber er wurde eingesetzt, um so das Erbe, was quasi ideologisch noch da war vom Bauhaus, auszumerzen und wieder die Schule in eine richtige, in Anführungszeichen, Spur zu bringen. Und da diese Rolle hatte er, die wurde ihm da eben auch zugetraut, und das hat er eben auch gemacht, indem er also nicht nur er selbst, sondern auch Leute rangeholt hat, auch viele aus Stuttgart, die als Lehrende, um hier dezidiert wieder zurückzukommen zum deutschen Haus. Und es gibt lustigerweise auch etliche Entwürfe von Studierenden, die Häuser im Stile von Goethes Gartenhaus dann entwerfen mussten.
Wir sprechen über diese Figur Paul Schulze Naumburg, weil sie unweit von Halle aktiv war, in Saaleck dort gelebt hat, eben aber auch die Saalecker Werkstätten dort begründet und aufgebaut hat, das dann zum Höhepunkt wirklich ein großer Betrieb war mit zahlreichen Angestellten, die dort für Paul Schulze Naumburg gearbeitet haben. Wie muss man sich diesen Betrieb denn genau vorstellen?
Das ist noch ein bisschen schwierig zu fassen. Das sieht er jetzt erstmal oder hört sich ein bisschen so an, Salecker Werkstätten, so ein bisschen wie die Hellerauer Werkstätten. Aber da gibt es eben den großen Unterschied. In Hellerau wurde auch produziert. Das war quasi wie so ein Produktionsstandort mit einer Siedlung drumherum. Und hier war es sein Wohnhaus. Wie gesagt, er hat das eigentlich für sich als Maler erstmal gebaut und dann immer erweitert und dann verschiedene Baulichkeiten noch hinzugefügt. Das war eigentlich nur so eine Art erweitertes Entwurfsatelier. Also da haben und er hat dann noch ein zweites Haus noch dazu gebaut. Hauptsächlich aber waren es eben entwerfende Architekten und Innenarchitekten. Und dann hatten die dann eben in Berlin, Essen und Köln noch so eine Art Showrooms. Also diese 70 Angestellten, die genannt werden, das muss man wahrscheinlich auf alle Standorte zusammennehmen. Und produziert wurden die Möbel dann durch, heute würde man sagen, Subunternehmer. Also das wurde dann an andere Dienstleister gegeben. Trotzdem waren wahrscheinlich etliche Leute vor Ort, also so 15 bis 20. Und eben diese Architekturabteilung, die gab es eben in Saaleck auch. Und das waren bestimmt 7, 8 Architekten. Tessenow hat da auch mal 2 Jahre gearbeitet.
Und es waren dann eben auch auf Besuch in Saaleck, also man traf sich dort viel, zahlreiche Nationalsozialisten. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen schauen auf die Nachgeschichte dieser Saalecker Werkstätten und dieses Anliegens von Paul Schulze Naumburg. Was passiert denn diesem Grundstück mit den Werkstätten, nachdem Schulze Naumburg dort selbst nicht mehr aktiv ist?
Also er, wie gesagt, zieht dann nach Weimar um, als er dort Direktor wird und kommt auch dann nicht mehr zurück. Selbst als er sich da in Weimar dann entzweit, 1939 muss er den Posten ja dann auch räumen, aber er stirbt ja dann in Jena. Und Saaleck selber wird erstmal ab 1933 für ein paar Jahre bis 1940 genutzt durch den Reichsnährstand als Fliegerschule. Und dann wird es Schulungsstätte des deutschen Gartenbaus bis 1945. Dann wird es enteignet, wie die meisten anderen Gebäude ja auch, und wird für ein paar Jahre als Hotel genutzt, aber dann ab 1949 von der Konsumgenossenschaft aus Halle, auch als Schulungsstätte, also so die Schule steckt irgendwie ganz oft mit drin, ne? Und dann war es die meiste Zeit aber von 1957 bis 96, also das sind ja fast 40 Jahre war es dann Altersheim der Stadt Bad Kösen. Und nach 96 stand es dann lange, lange leer. Und dann gab es eben noch mal so einen Verein der Saalecker Werkstätten, der sich gegründet hat, der sich aber dann intern zerstritten hat. Da waren eigentlich ganz gute Ansätze so drin, aber das lief dann alles nicht. Und dann war es noch mal privat. Und jetzt gibt es eben dann tatsächlich erstmal neue Nutzungsüberlegungen, die auch offenbar Hand und Fuß haben.
Jetzt gibt es einen Kunstmäzen, der in Saaleck zusammen mit anderen Mitstreitern, unter anderem dem FDP-Politiker Silbersack aus Halle, dort eine internationale Designakademie aufziehen will. Und Sie haben es schon gesagt, eine Schule, sowas wie eine Akademie, so in die Richtung, sowas gab es dort schon auch öfters in der Nutzung dieser Gebäude. Wie blicken Sie denn als Architekturhistorikerin mit der Geschichte dieses Ortes, die wir jetzt aufgerufen haben, auf die Gründung einer solchen Designakademie dort und was finden Sie wichtig, was dann berücksichtigt werden soll, wenn so eine Akademie dort tätig ist?
Da ist es mehr sozusagen der eigene Blick auch als Denkmalpfleger oder als Denkmalpflegerin, die ich ja auch vertrete an der Hochschule Anhalt, dass mich das eigentlich sehr, sehr positiv stimmt. Ich hatte auch schon Kontakt mit den Leuten, die das da vor Ort dann machen wollen und so diese Idee daraus, so eine Art kleine, eine Art Version wie der Villa Massimo zu machen, ne? Dass man Künstler, es soll ja keine Schule werden, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, werden Stipendien vergeben an Künstler, an Designer, die für mehrere Monate an diesem Ort sein können und es sollen internationale Künstler sein. Und das finde ich den ersten sehr, sehr guten Gedanken da drin, dass man gerade das so damit auch einen Gegenakzent setzt gegen den Antisemitismus und gegen den Rassismus, den Schulze Naumburg vertreten hat, indem man jetzt dezidiert es zu einem offenen Haus für alle Kulturen macht. Das finde ich total super und auf aus denkmalpflegerischer Sicht finde ich das eine ganz wunderbare Nutzung für den Ort, weil natürlich ist in dem Haupthaus schon sehr viel verloren gegangen durch diese Nutzung als Altersheim und die Oberflächen, die Farbfassung, all das wird so in der Form nicht mehr da sein und da ist sehr viel zu tun. Aber diese Nutzung selber erfordert nicht so wahnsinnig viele Eingriffe, als wenn ich jetzt daraus ein hochpreisiges Hotel machen wollte und versuche, da 1000 Bäder einzubauen. Das müssen die ja gar nicht machen. Insofern ist es auch eine Nutzung, die dem Bestand, der eben ganz toll ist, auch zusammen mit diesem Garten, selber sehr viel Positives bringt, glaube ich.